Guten Morgen, auch von meiner Seite. Guten Morgen. Ihr werdet heute leider wieder nur meinen Rücken sehen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Bevor wir gleich zum heutigen Predigttext kommen, möchte ich eine Ansage noch machen. Ich habe letzte Woche das sogenannte JET vorgestellt. Also das ist das, wo wir uns als Jugend sonntagmorgens im Zwei-Wochen-Rhythmus in der Regel treffen und das Johannesevangelium durchgehen. Und nächste Woche, sonntagmorgens um 8 Uhr, findet dieses sogenannte JET statt. Ihr als Gemeinde, wie gesagt, seid herzlich eingeladen, aber es wäre gut, wenn jemand Interesse hat, wenn er sich vorher bitte bei Michi Friesen oder bei mir einmal meldet, damit wir einfach so einen Überblick haben, wie viele ungefähr kommen, damit es nicht zu voll wird. Und doch seid ihr alle herzlich eingeladen, dann können wir auch gerne 2, 3, 4 Gruppen machen, umso schöner, wenn viele kommen. Bevor wir jetzt zur Predigt kommen, würde ich gerne noch einmal beten und würde bitten, dass die Gemeinde aufsteht. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir, dass du uns einfach so lieb hast, Herr. Ich danke dir, dass du einfach alles für uns gegeben hast, Herr. Und dass wir jetzt als Gemeinde uns hier versammeln dürfen, Herr. Als Brüder und Schwestern, Herr, die einfach sich deine Kinder nennen dürfen, Herr, durch deine Gnade und Liebe, Herr. Ich bete darum, dass du diese Predigt jetzt segnest, Herr, dass du sie gebrauchst, dass du unsere Herzen weit machst für dein Reden, Herr. Bewahre einfach mich davor, dass ich mich irgendwie verzettle, Herr. Gib mir klare Gedanken, Herr. Vor allem, dass dein Wort einfach gerade einfach gesprochen wird, Herr. Rede du durch deinen Geist zu uns, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wir als Gemeinde gehen ja den Epheserbrief durch, sind ja mittlerweile schon relativ weit im 5. Kapitel und da werden wir auch heute weitermachen. Bevor wir aber in den Predigttext im Kapitel 5 einsteigen, möchte ich gerne noch einmal kurz eine Wiederholung machen, also einen Rückblick machen über den Epheserbrief, was bis jetzt war, was diesen Epheserbrief irgendwie ausmacht. In den ersten 3 Kapiteln des Epheserbriefes erklärt Paulus, oder macht Paulus ja so auf eine wunderbare Art und Weise deutlich, was die Epheser nun in Christus haben. Denken wir daran, dass die Epheser Heiden sind, es waren keine Juden. Und Paulus macht ihnen klar, was Christus für sie getan hat und was sie nun in Christus sind. Er zeigt ihnen auf in den ersten 3 Kapiteln des Briefes, dass sie, wo sie einst herkamen, dass sie tot waren in ihren Sünden und Vergehungen, aber durch Christus wieder lebendig gemacht wurden. Er zeigt ihnen auf, dass sie einst nicht Miterben der Verheißungen Gottes waren, aber in Christus Miterben und Mitverheißene wurden. Paulus zeigt ihnen auf, dass sie nun mit den Juden gemeinsam einen Leib bilden, die Gemeinde. Das ist das, was Paulus in den ersten 3 Kapiteln des Epheserbriefes so wunderbar einfach deutlich macht und erklärt, was die Epheser, sie als Heiden, nun in Christus haben. Welche Vorrechte, welchen Segen sie in Christus haben. Man kann also sagen, in den ersten 3 Kapiteln des Epheserbriefes legt Paulus eine Basis, eine Grundlage, worauf die nächsten 3 Kapitel dann aufbauen. Es ist wie so ein theoretischer Teil, der ihnen einfach klar macht, wer sie nun sind. In den nächsten 3 Kapiteln, 4, 5 und 6, geht Paulus dann auf die Folgen von Kapitel 1 bis 3 ein. Er zeigt, dass das, was sie nun in Christus sind, nicht irgendwie etwas Theoretisches einfach nur bleibt oder ist, sondern es hat Folgen für das gesamte Leben. Es hat Folgen, was sie nun in Christus sind. Er beschreibt den Wandel, wie wir als Gläubige in Christus nun und ja, wie wir leben sollten, wie unser Wandel hier auf der Erde aussehen sollte. Man kann also sagen, 4 bis 6 behandeln den praktischen Teil im Epheserbrief. Also Kapitel 1 bis 3, die Basis gelegt. Ohne die würde Kapitel 4 bis 6 keinen Sinn machen. Wäre eine typische Religion von Geboten und Verboten. Aber Kapitel 1 bis 3 zeigt uns, was wir in Christus sind. Und 4 bis 6 die Folgen dessen, was Kapitel 1 bis 3 sind. Und da befinden wir uns momentan selber im Kapitel 5. Also in dem Gedanken, wie wir als Gläubige, als Miterben der Verheißungen Jesu Christi uns verhalten sollten. Viktor Wedel hat vor 3 Wochen mit dem Kapitel 5 ja schon angefangen, hat die ersten 9 Verse betrachtet. Ist einfach gut, hört euch die gerne nochmal an, weil es einfach sehr ergänzend heute ist, weil wir uns einfach in diesem Gedankengang immer noch befinden, wie unser Wandel aussehen sollte. Bevor wir jetzt direkt einsteigen, vorab, wir werden heute ziemlich viel Bibel lesen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Deswegen sind wir auch irgendwie hier. Und deswegen, ich würde gerne selber mal Kapitel 5, die Verse 1 bis 21 in einem Rutsch durchlesen. Und ich möchte euch bitten und ermutigen, schlagt eure Bibeln auf, lest mit, denkt mit, stellt euch selbst Fragen, weil das einfach gut ist. Also Kapitel 5, Epheser 5, 1 bis 21. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werden nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Denn dieses wisst und erkennt, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid nun nicht ihre Mitgenossen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber straft sie auch. Denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet, in der Furcht Christi. In den ersten beiden Versen, wie auch die Viktor vor 3 Wochen behandelt hat, nochmal kurz so als Rückblick, fordert Paulus uns ja auf, wie wir es gerade gelesen haben, Gottes Nachahmer zu sein. Wir sollen Gott nachahmen und wie als geliebte Kinder. Wir sind geliebte Kinder und wir sollten Gott nachahmen. Wir sollten einen Lebenswandel haben, der von Liebe geprägt ist. Und unser Maßstab ist Jesus Christus, Vers 2. In den Versen 3 bis 6 erklärt Paulus, oder nennt Paulus Dinge wie Unzucht, Habsucht, Hurerei, auch albernes Geschwätz, also irgendwelches Gerede, was unnütz ist. Von diesen Dingen sollen wir uns als Gläubige fernhalten. Damit haben wir als Gläubige nichts zu tun. Das ist nicht ein Wandel, was einem geliebten Kind entspricht. Ich werde heute meinen Fokus ab Vers 7 bis Vers 21 legen. Ich weiß, wie gesagt, wir haben zwar bis Vers 9 gemacht, aber ich denke, es ist nicht schlimm, weil es passt einfach in den Gedanken irgendwie besser rein. Deswegen ab Vers 7 bis 21, und das habe ich in mehrere kleine Parts unterteilt, aber das werdet ihr gleich hören. Also Vers 7 bis 10, ich werde die Verse einfach nochmal vorlesen, damit wir einfach in dem Text bleiben. Seid nun nicht ihre Mitgenossen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Paulus erklärt hier, warum die Epheser, genauso wir als Gläubige dann, warum sie nicht mit diesen Dingen aus Vers 3 bis 6, also mit Habsucht, mit Hurerei, mit albernem Geschwätz und solche Sachen, warum sie damit nichts zu tun haben sollten, warum sie nicht, wie in Vers 7 sagt, seid nun nicht ihre Mitgenossen. Der Grund ist, weil die Epheser nun Licht sind. Sie sind Licht. Paulus erklärt, dass das, was, wie gesagt, diese Habsucht, Hurerei und solche Sachen, das sind Dinge, die mit ihrer alten Identität, mit ihrem alten Sein zusammenhängen. Denn einst wart ihr Finsternis, sagt Paulus. Es ist ziemlich interessant, dass er nicht sagt, einst wart ihr irgendwie in der Finsternis, sondern Paulus sagt, sondern einst wart ihr die Finsternis. Ihre Identität, ihr Sein ohne Christus ist die Finsternis. Nicht, dass wir uns irgendwie nur da drin befinden, sondern wir sind es. In Epheser 2, Vers 1 schreibt Paulus, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Das ist der Gedanke, sie waren tot. Das ist ihre alte Stellung. Aber nun sind sie das nicht mehr. Nun sind sie Kinder des Lichts. Sie gehören zu Christus. Wie ist es dazu gekommen? Paulus hat ihnen das Evangelium, Paulus hat ihnen das Licht gebracht, Paulus hat ihnen Christus gepredigt und sie durften es im Glauben annehmen und dürfen sich nun Kinder Gottes heißen. In Epheser 3, 8 und 9 sagt Paulus, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen, die Epheser zählen sich dazu, sind keine Juden, den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Das hat Paulus ihnen gebracht. Sie sind in Christus. In Epheser 2 und 4 bis 5 schreibt Paulus, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. In Christus haben die Epheser nun dieses Anrecht an den Verheißungen Gottes. Sie gehören nun zu dem Leib Christi, zur Gemeinde. So wie wir jetzt dazu gehören, als Tochter, als Sohn Gottes, gehörst du zur Gemeinde. Das ist das, was sie nun in Christus sind, ihre neue Identität. Sie sind Licht. In Johannes 8, Vers 12 steht, im Johannesevangelium, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Im Licht zu sein, beziehungsweise im Evangelium zu leben, bedeutet also in Christus zu sein, weil Christus das Licht ist. Christus ist das Licht. Und weil wir nun in Christus sind, so sind wir auch das Licht. Weil wir in Christus sind. Und weil das nun ihre neue Stellung ist, schreibt Paulus in Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Und wie? Vers 10, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Die Folge als Kinder des Lichts ist nicht, oder die Tatsache, dass wir Kinder des Lichts sind, ist nicht nur einfach eine theoretische Sache, dass ich mich daran erfreuen darf, dass es jetzt hell ist, irgendwie wegen Licht hell, sondern es geht darum, dass es Folgen hat für mein Leben. Es hat einen entsprechenden Wandel zur Folge. Und wie sollte dieser Wandel aussehen? Vers 10, der mir prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist der ganze Gedanke dahinter. Zu wissen, was möchte der Herr? Was gefällt meinem Herrn, der mich errettet hat, der mich lebendig gemacht hat, durch den ich den Anteil habe an den Verheißungen, die er von jeher einfach genannt hat. Darum geht es. Aber wie finde ich heraus, was dem Herrn wohlgefällig ist? Woher weiß ich das? Der Herr hat uns sein Wort gegeben. Hier in seinem Wort lesen wir und finden wir, was der Herr was in den Augen des Herrn gut ist und was in den Augen des Herrn nicht gut ist. Also es ist also unabdingbar für uns, sich zu Hause hinzusetzen und die Bibel zu lesen. Zu sagen, Herr, was möchtest du? Was ist dir wohlgefällig? Wie soll ich wandeln? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Wo lebe ich falsch? Wo lebe ich richtig? Und so weiter. In dem Wort unterwegs sein. Er hat uns sein Wort gegeben, indem er sich offenbart hat. Und durch sein Wort können wir herausfinden, was dem Herrn wohlgefällig ist. Die gesamte Grundlage, also wie gesagt, von Vers 3 bis 6, dass wir uns von den Dingen wie Hurerei, Habsucht und so weiter fernhalten sollen, liegt also in Jesus Christus. Es ist wichtig, das zu verstehen, weil wir sonst ganz, ganz schnell abrutschen in eine Religion, die geprägt ist von du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht. Und es ist irgendwie, man hat nur Gebote und Gesetze im Kopf, damit ich irgendwie gerecht vor Gott stehe, halt, muss ich diese Gebote halten. Das ist nicht das christliche Prinzip. Das christliche Prinzip ist eine Beziehung, eine tiefe und echte und lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Weil Jesus Christus das Evangelium ist. Es ist keine Religion. Wenn ich Dinge nicht tue, wovon ich mich zum Beispiel in Versen 3 bis 6 fernhalten soll, dann tue ich es nicht, weil ich es nicht darf, sondern ich schaue durch Christus und sage, ich möchte diese Dinge nicht, weil ich mit Christus lebe und ich will mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus einem tiefen Verständnis zu wissen, wo komme ich her, was habe ich in Christus und das ist die Folge davon. Ich mache da nicht mit. Das ist die gesamte Grundlage. Der Vers 9 ist wie so ein Einschub. Paulus schreibt, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Hier beschreibt Paulus drei Kennzeichen, die einen Christen, ein Kind Gottes auszeichnen sollten. Das ist die Frucht des Lichts. Denken wir an Galater 5, die Frucht des Geistes, ist irgendwie ergänzend. Aber das sind die Dinge, die einen Christ ausmachen. Ich werde darauf heute nicht näher eingehen. Wie gesagt, Victor hat das in seiner Predigt auch gut erklärt. Könnt ihr euch die gerne nochmal anhören. Einfach als Ergänzung dazu. Aber das sind Kennzeichen, die uns als Christen ausmachen. Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Als Kinder des Lichts. In den Versen 11 bis 14a, ich möchte auch nochmal vorlesen, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber straft sie auch, denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Paulus spricht hier etwas an, was nicht direkt greifbar ist. Er sagt nicht ganz klar, haltet euch von diesen und diesen Dingen fern. Aber was wir lesen ist, dass wir keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Dingen, mit den Dingen, die Gott nicht wohlgefällig sind, dass wir keine Gemeinschaft mit diesen Dingen haben sollen. Wir sollen uns davon fernhalten. Er geht sogar noch weiter, er sagt, wir sollen diese Dinge sogar bloßstellen. Als ich das so gelesen habe und mir Gedanken gemacht habe, habe ich mich gefragt, heißt das jetzt für mich, ich soll mit den Menschen um mich herum, die nicht Kinder Gottes sind, soll ich den Kontakt mit ihnen meiden? Weil sie sind nicht in Christus. Das, was sie tun, sind ja irgendwie Werke der Finsternis, unfruchtbare Werke, die nicht mit Gott irgendwie was zu tun haben. Ist das, was Paulus hier sagen möchte? Ich glaube nicht. Weil Paulus sagt in Vers 13, alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht, Vers 14a, denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Dieser Gedanke von, wir sollen keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken haben. Es gibt im Griechischen steht das Wort synkoinoneo für Gemeinschaft. Das ist auch der Gedanke von, wir sollen keinen Anteil daran haben. Der Gedanke ist hier also, wir sollen keinen Anteil an den Dingen haben, die die Welt da draußen macht. Wenn wir die Möglichkeit haben und jemand sagt, irgendwie hier wegen Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, keinen Anteil daran haben, weil das eine Sünde ist. Das sind Werke der Finsternis. Damit haben wir als Christen nichts zu tun. Wahrscheinlich ist das mehr so ein Punkt für Jugendliche, illegale Filme. Das ist ein Gräuel, das ist eine Sünde, es ist falsch. Mit solchen Dingen sollen wir nichts zu tun haben. Wir sollen uns von solchen Dingen fernhalten. Keinen Anteil haben an den Dingen der Finsternis, an den Werken der Finsternis. Das heißt aber nicht, dass wir diese Menschen meiden sollen. Weil wie ich gerade vorgelesen habe, ist, dass wir die Dinge sogar bloßstellen sollen. Und wie können wir diese Werke der Finsternis bloßstellen, wenn wir nicht Gemeinschaft mit den Menschen haben? Aber es bedeutet auch nicht, dass wir hingehen und den Finger immer zeigen, du sündigst hier, du sündigst da und du sündigst dort. Sondern durch unser Leben leuchten wir. Durch unser Leben stellen wir diese Dinge bloß. Deswegen passt es nicht, wenn wir sagen, ich schließe mich ein in so eine Käseglocke und schotte mich von der Welt ab. Nein, persönliche Evangelisation, der Auftrag des Herrn, rauszugehen, das Wort weiterzugeben, aber darauf zu achten, keinen Anteil haben an den Werken der Finsternis, sich davon zu distanzieren, ganz bewusst, und das immer auf der Grundlage, weil ich weiß, woher ich komme, was ich nun in Christus bin. Wie ich schon meinte, durch unser Wandel als Licht leuchtet unser Leben hell und deckt die Finsternis auf. Das Licht, das Evangelium, also Jesus Christus, hat Einfluss auf mein gesamtes Leben. Auf mein gesamtes Leben. Es hat nicht etwas nur mit meiner Errettung zu tun. Wenn ich an das Evangelium denke, hat es nicht nur damit was zu tun, dass ich sage, ja, ich bin jetzt irgendwie errettet, sondern die Folgen gehen in jede kleinste Faser meines Lebens, oder gibt es Folgen in jede kleinste Faser meines Lebens. Es ist nicht nur irgendwie an diese Errettung gekoppelt, sondern ich fange an, anders über meine Zeit nachzudenken. Ich weiß, dass diese Zeit begrenzt ist. Und wie gehe ich mit meiner Zeit um? Sitze ich lieber vor dem Fernseher? Sitze ich lieber, oder keine Ahnung, gehe ich lieber einmal die Woche, weiß nicht, shoppen oder irgendwas anderes? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Weise, mit der Zeit umzugehen. Ich werde anfangen, anders über Geld nachzudenken. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Nicht, weil ich irgendwie nicht was ausgebe, irgendwas kaufen darf, sondern zu wissen, ja, wie gehe ich mit meinem Geld um? Ist das wirklich notwendig, mir das neue Auto zu kaufen, obwohl das alte noch voll in Ordnung ist? Ist das wirklich notwendig? Ist es notwendig, dass ich dreimal im Jahr in Urlaub fliege oder fahre, obwohl ich Brüder und Schwestern kenne, die vielleicht keinmal fahren können, weil sie einfach nicht das Geld haben? Denke ich einfach anders nach. Denke ich einfach drüber anders. Denn ich vielleicht sage, gut, dann fahre ich halt nur einmal im Jahr und gebe das Geld meinem Nächsten. Das Evangelium hat Auswirkungen auf alles. Meine Prioritäten, worum geht es mir in meinem Leben? Will ich mich selbst verwirklichen? Oder worum geht es? Das Evangelium hat Auswirkungen auf alles. Auf mein gesamtes Leben. Und das ist der Grund, weswegen wir einfach hell leuchten. Nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus einer tiefen Liebe und Erkenntnis in Jesus Christus, weil wir wissen, was wir in Christus sind, was er für uns getan hat. Leben im Licht bedeutet also Leben mit Jesus, sodass die Finsternis um mich herum bloßgestellt wird. Leben mit Jesus. Als Jesus auf dieser Erde war, war er das Licht, wie wir es in Johannes 8, Vers 12 gelesen haben. Er selber war einfach die Verkörperung des Lichts. Und überall, wo Jesus irgendwie hinkam, hat er irgendwie angeeckt. Also er kam hin, Menschen, die sich vielleicht ganz gut gefühlt haben, weil sie dachten, sie sind ganz religiös, haben auf einmal gemerkt, dass sie doch nicht so gottesfürchtig sind, wie sie meinten zu sein. Christus, das Licht, hat irgendwie diese Finsternis aufgedeckt. Christus ist aber leibhaftig nicht mehr unter uns. In 2. Korinther 5 lesen wir, dass wir als Kinder Gottes nun Gesandte an Christi Statt sind. Und wenn wir nicht leuchten in der Welt, wer leuchtet dann? Wer leuchtet dann? Es ist unsere Aufgabe, als Kinder Gottes in Christus zu leuchten. Es geht darum, Menschen für Christus zu gewinnen. Ihnen zu zeigen, ihr Sein, ihr Wesen, dass sie die Finsternis sind, aufzuzeigen. Durch unseren Lebenswandel, durch unser Leben mit Jesus Christus. Es geht um Christus allein. Es ist, wie gesagt, keine Religion von Dingen, von Geboten und Verboten, sondern es ist ein Leben mit dem Herrn, eine tiefe persönliche Beziehung, die mich dazu leitet, Dinge nicht zu tun, mich von Dingen ganz bewusst fernzuhalten, weil ich in Christus gegründet bin. Bezüglich dem Gedanken Licht und Finsternis aufdecken, habe ich selbst mal so was Passendes irgendwie erlebt, das möchte ich gerne einfach kurz erzählen. Zum Beispiel, wenn ich gerade in der Winterzeit morgens zur Arbeit fahre, ist es halt noch ziemlich dunkel, also es ist dunkel, und es kommt halt mal vor, dass die Windschutzscheibe dreckig ist. Aber dadurch, dass es dunkel ist und kein Licht irgendwie drauf scheint, stört mich das nicht wirklich. Also ich kann fahren, ich sehe die Straße, ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, ich bin nicht irgendwie eingeschränkt dadurch. Zwischendurch kommt so ein bisschen Gegenverkehr, dann sieht man so, oh, ja, Scheibe ist wohl dreckig, aber wie gesagt, stört mich nicht weiter. Beim gewissen Punkt, wenn ich fahre, geht die Sonne auf. Und in dem Moment, wo die ersten Sonnenstrahlen auf meine Windschutzscheibe prallen, wird es sichtbar, wie unglaublich dreckig meine Windschutzscheibe ist. Und ich merke, ich kann gerade so nicht weiterfahren, weil ich einfach nichts mehr sehe. Wo das Licht scheint, wird der Dreck, wird die Finsternis, das Dreckige wird sichtbar. Und so sollen wir als Christen in dieser Welt leuchten. So sollen wir leuchten, damit das Dunkle sichtbar wird. Aus einer tiefen Erkenntnis in Jesus Christus. Und weil das so ist, schreibt Paulus in Vers 14b, da zitiert er jemanden, deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Dieser Vers ist an uns Gläubige gerichtet. Dieser Vers ist nicht an Ungläubige. Wen oder was Paulus hier genau zitiert, ist nicht klar. Es könnte sein, dass es eine Zusammensetzung aus mehreren Versen aus dem Alten Testament ist. Aber was Paulus hier sagen möchte, ist eine Haltung des geistlichen Schlafes, nicht Gottgemäßes. Eine Haltung zu schlafen und wie bei den Toten zu liegen, also die Gott nicht kennen, einfach daneben zu sein. Das ist nicht der Wille des Herrn. Und Paulus fordert auf, ermutigt, ermahnt und sagt, steh auf, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, und Christus wird dir leuchten. Liebe Gemeinde, lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte uns ermutigen und herausfordern zu sagen, wenn du schläfst, steh auf, wache auf, steh auf, komm zu Christus, fang an die Bibel zu lesen, geh ins Gebet, sei ein Licht, und Christus wird dir leuchten in einer finsteren Welt. Wach auf, steh auf. In den Versen 15 bis 17 geht Paulus nun darauf ein, ich lese mal die Verse auch vor. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufen. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sein. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt. In Vers 5, Vers 1 sagt Paulus, wandelt in Liebe. In 5, Vers 8 sagt er, wandelt als Kinder des Lichts. Und nun, gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt. Nun geht es um unseren sorgfältigen Wandel als Kinder des Lichts, die nicht schlafen, sondern in Christus leuchten. Und wie soll unser Wandel aussehen? Wir sollen weise sein, indem wir lernen, mit unserer Zeit richtig umzugehen. Und warum? Weil die Tage böse sind. Wir leben in einer Zeit, die nicht von dem Wort Gottes geprägt ist, die nicht von Gott geprägt ist. Die Tage sind böse und die Tage sind begrenzt. Es wird einmal hier alles vorbei sein. Ob hier jetzt gleich oder heute Nachmittag oder in 5 Jahren oder in 10, 20 Jahren, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir einen weisen Lebenswandel führen, indem wir unsere Zeit richtig auskaufen, wie Paulus es sagt. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufen. Und wie ist es, indem wir die Zeit weise auskaufen? Indem wir verstehen, was der Wille des Herrn ist. Es gibt keine Schablone, in dem ich sage, wenn du das und das und das tust, ist das definitiv, oder dann bist du, dann ist das sozusagen alles, was der Herr möchte. Sondern es ist, was ist der Wille des Herrn? Geh ins Gebet, prüfe, geh vorm Herrn und frag ihn, was ist dein Wille? Herr, was ist dein Wille auch für mein Leben? Wie soll ich meine Zeit nutzen? Nicht jeder wird vorne stehen predigen, nicht jeder wird vor irgendwelchen anderen Menschen reden, aber die Zeit weise zu nutzen, die Zeit, die der Herr uns noch gegeben hat, weise zu nutzen. Möchtest du also ein weiser Mensch sein? Möchte ich ein weiser Mann werden? So muss ich lernen, meine Zeit richtig zu nutzen. Also lasst uns lernen, unsere Zeit richtig zu nutzen. In den Versen 18 bis 21 lesen wir auf jeden Fall ein paar davon, was der Wille des Herrn ist. Ein Teil, was dem Herrn wohlgefällig ist. 18 bis 21. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet, in der Furcht Christi. Es ist irgendwie ganz interessant, was Paulus hier auf einmal für einen Vergleich herzieht. Er sagt, wir sollen uns nicht betrinken, wir sollen uns nicht mit dem Wein berauschen, mit Alkohol berauschen, sondern wir sollen voll Geistes werden. Als Christen haben wir den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt empfangen. Wir wurden mit dem Heiligen Geist versiegelt. Aber in diesem Leben mit Christus werden wir aufgefordert, voll Geistes zu werden. Es ist ein Prozess. Und das ist irgendwie diese Parallele. Wo ich das so gelesen habe, musste ich an Apostelgeschichte 2 denken. Lasst uns mal gemeinsam Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Einfach in dem Gedanken, warum Paulus diesen Vergleich macht mit Alkohol, also mit nicht sich betrinken und voll Geistes werden. Es sind auch einige Verse, die wir lesen werden, aber es ist einfach ganz wichtig, um es dann zu verstehen. Apostelgeschichte 2, 1 bis 17. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, also die Apostel, die Jünger Jesu. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter dem Himmel. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther, Meder, Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, sowohl von Judäa als auch von Kappadokien, Pontus und Asien, sowohl von Phrygien als auch von Pamphylien, Ägypten und dem Gebiet von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie, die großen Taten Gottes in unserer Sprache reden. Sie gerieten alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Wein. Sie sind voll süßem Wein. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und nehmt zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Denn es ist die dritte Stunde des Tages und so weiter. Hier sehen wir eben die gleichen Gedanken. Die Jünger Jesu werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Folge dessen ist, dass der Herr ihnen schenkt, dass sie in anderen weltlichen Sprachen, die es auf der Welt gibt, die großen Wunder Gottes verkündigen. Und für einige scheint es so, wie es steht, haben sie gespottet, sie sind voll süßen Wein, sie sind betrunken. Ich weiß nicht, vielleicht hatten sie einfach diesen Gedanken, weil sie die Sprache nicht kannten, hat sich das für sie wie so ein Lallen angehört, dass sie einfach irgendwie komisch gesprochen haben und meinten irgendwie, jetzt sind sie betrunken. Aber irgendwie auch hier einfach der Vergleich. Sie werden voll Geistes, und einige meinen, sie sind betrunken. Irgendwie interessant. Aber hier ist doch irgendwie die Parallele. Kurz irgendwie wegen betrunken, wegen dem Alkohol sein. Du wirst, und man wird ja betrunken, indem man Alkohol zu sich nimmt. Es ist wie ein Prozess. Und die Folgen dieses Alkoholzunahms ist dann, dass man betrunken ist. Und Paulus sagt, dass die Folge dessen Ausschweifung ist. Ausschweifung, laut dem Duden, habe ich mal nachgeguckt, Ausschweifung bedeutet Maßlosigkeit, Übertreibung, besonders im Lebensgenuss, Zügellosigkeit, Exzess, sind irgendwie alles Ausdrücke, die negativ belastet sind, unkontrollierbar. Irgendwie, ja, einfach dieser negativ belastende Gedanke, nicht irgendwas unter Kontrolle. Aber das ist, der Alkohol beherrscht im Endeffekt dann den Menschen. Er kontrolliert sein Handeln, sein Sein in dem Moment, wie er sich bewegt, was er macht, wie er ist. Das Gegenbild ist das falsche Wort eigentlich, mir ist irgendwie kein besseres eingefallen, aber das, was Paulus hier sagt, ist, dass wir voll Geistes werden sollen. Wie gesagt, wir werden mit dem Heiligen Geist versiegelt, aber als Christen sollen wir voll Geistes werden. Als Kinder Gottes ist es wie ein Prozess, in der Heiligung zu wachsen, dass der Geist mehr und mehr Gestalt in deinem und meinem Leben findet. Den Geist zu uns nehmen, ein Prozess. Und die Folgen sind aber absolut unterschiedlich. Die Folgen des Geistes sind nicht irgendwie unkontrolliert, sind nicht münden nicht in Exzessen oder in irgendwelcher Maßlosigkeit, irgendwas Unkontrollierbares. Nein. Die Folgen des Vollgeistes werden, lesen wir zum einen in Galater 5, 22, aber auch in Epheser 5, Galater 5 könnt ihr gerne zu Hause nachlesen. Die Frucht des Geistes ist einfach das, was sind einfach die Folgen von dem Erfülltsein mit dem Geist. Aber Paulus sagt hier, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus einander untergeordnet in der Furcht Christi. Das sind Folgen, die Erfüllung mit dem Geist mit sich bringen. Irgendwie vier Punkte, die ich da so herausgezogen habe, ist irgendwie die Kommunikation unter uns Christen, wie wir miteinander reden. Paulus sagt es hier, redend in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Ermutigung durch das Wort Gottes, wie wir miteinander umgehen, wie wir reden. Unsere Kommunikation zu Gott, singen und spielen in unserem Herzen, ein Ausdruck von Freude über Gott, voll Geistes werden, wird Freude mit sich bringen. Alle Zeit für alles dankbar sein Gott gegenüber. Unabhängig von unseren Lebensumständen eine Dankbarkeit zu haben, weil wir wissen, was wir in Christus sind. Und der letzte Punkt hier, gegenseitige Unterordnung in der Furcht Christi. Den Nächsten höher achten als sich selbst. In der Demut mich unterzuordnen. Den Nächsten zu sehen. Nicht mein Ego, nicht mich zu sehen, den Nächsten zu sehen. Das sind Folgen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, wird sichtbar in unserem Leben. Oder sollte sichtbar werden. In dem Zuge möchte ich ein Buch auch vorstellen. Ich glaube, der Alex Dückmann hat das schon vor einigen Jahren mal vorgestellt. So funktioniert dein Leben im Glauben von Charles Price. Er beschreibt diesen Gedanken auch, oder in einem Kapitel fasst er diesen Gedanken auf mit die Parallelen, die Paulus hier auffasst, mit nicht sich zu berauschen, sondern voll Geistes werden. Aber er behandelt noch viele, viele andere Themen, die sehr, sehr, sehr gut sind. Er beschreibt das sehr gut. Ich möchte echt empfehlen, kauft euch dieses Buch, lest es durch, arbeitet es durch. Es ist ein gutes Werkzeug. Und noch ein Gedanke bezüglich dem Alkohol. Gerade in der heutigen Zeit gibt es viele, auch Menschen, die sagen, sie sind Christen, die aber sagen, warum darf ich mich als Christ nicht betrinken? Was ist das Problem? Denken wir doch an Johannes 2. Jesus hat Wasser zu Wein gemacht und das nicht nur so ein bisschen. Er hat das im Überfluss gemacht. Er hat ziemlich viel Wein gemacht. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass Jesus doch sehr tolerant gegenüber Alkohol steht. Das ist einfach ein Trugschluss und etwas, was man sich versucht zurechtzudrehen. Weil wir lesen ganz klar, sich zu betrinken ist eine Sünde. Es ist nicht etwas, was dem Herrn wohlgefällig ist. Als Christ sich zu betrinken ist falsch. Es ist nicht der Wille des Herrn. Und gleichzeitig dürfen wir nicht von der anderen Seite des Pferdes fallen, zu sagen, Alkohol ist generell falsch. Nein, das sagt die Schrift auch nicht. Wir sollen uns nur nicht betrinken, wir sollen es nicht vom Alkohol beherrschen lassen. Habt einen weisen Umgang damit. Aber sich zu betrinken ist falsch. Das nur so noch am Rande. Epheser 5, wenn wir irgendwie an dieses Kapitel denken, So lasst uns irgendwie folgende vier Punkte zum Schluss mitnehmen. Unser Leben als Christ, mein Leben im Licht, in Jesus Christus, muss vom Evangelium geprägt sein. Nicht nur, wie gesagt, auf den Punkt der Errettung, sondern einfach auf alles. Einfach alles, wie gesagt, wie ich mit meiner Zeit umgehe und so weiter. Das ist die Folge des Evangeliums. Das bestimmt mein Leben, weil Jesus das Evangelium ist und Jesus mein Leben ist. Also kann ich nicht einfach sagen, gut, dass ich errettet bin, aber ich lebe mein Leben. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Das macht die Bibel, das sagt die Bibel nicht. Diesen Gedanken kennt die Bibel nicht. Gottes, im Sinne von Gott. Der zweite Punkt ist, wir sollen keinen Anteil haben an den Werken der Finsternis. Lieber Bruder, liebe Schwester, hab keinen Anteil daran, an den Dingen, die nicht dem Herrn wohlgefällig sind. Auch wenn es ganz konkret und radikale Dinge sind, die man auf einmal vielleicht beenden sollte. Aber der Herr oder die Sünde ist für den Herrn keine Lappalie. Es ist nicht etwas, wo ich sagen würde, ja gut, dann lebe ich jetzt, kann ich einfach wieder Buße tun. Wir werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Lasst uns keinen Anteil haben an den Werken der Finsternis, an den Dingen, die dem Herrn nicht wohlgefällig sind. Uns davon distanzieren und zu prüfen, wo ist das denn? Wo habe ich denn diese Dinge in meinem Leben? Ich habe selber erlebt, wo ich einfach es nicht gesehen habe. Und irgendwie geht mein Gebet und plötzlich werden Dinge sichtbar. Und ich merke, okay, ich muss hier jetzt einen Cut machen, weil der Herr es mir gezeigt hat. Wenn ich hier jetzt nicht es ausräume, so wird es nicht weitergehen mit dem Herrn, weil da eine Sünde im Spiel ist. Und es war nicht irgendwie was so was Großartiges, irgendwie, dass man in Hurerei lebt oder solche Sachen. Sondern es sind ganz oft die kleinen Dinge, aber die dem Herrn nicht wohlgefällig sind. Drittens, lasst uns einen weisen Lebenswandel führen, indem wir die Zeit lernen, richtig zu nutzen, weil wir wissen, dass diese Zeit begrenzt ist. Einen weisen Lebenswandel führen in dem Willen des Herrn Jesus Christus. Und viertens, lasst uns voll Geistes werden, indem wir in der Beziehung mit dem Herrn weiter wachsen, indem wir sein Wort studieren, indem wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen, wenn wir zusammenkommen, einander ermutigen, einander mit dem Wort Gottes auch ermahnen, ins Gebet gehen und so weiter. Voll Geistes werden. Das sind so diese vier Punkte, die ich euch gerne zum Abschluss mitgeben möchte. Ein Leben geprägt vom Evangelium, keinen Anteil an den Werken der Finsternis zu haben, einen weisen Lebenswandel führen, indem wir die Zeit richtig nutzen und voll Geistes werden. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Ich danke dir, dass wir versehen dürfen, dass dein Wort auch einfach historisch, einfach einzigartig ist, Herr. Es gibt einfach nichts Vergleichbares, Herr, wo wir versehen dürfen, was für ein kostbarer Schatz wir in unseren Händen halten dürfen, wo du dich drin offenbart hast, in dem wir sehen dürfen, Herr, wer du bist, was dir wohlgefällig ist, was dein Wille ist, o Herr. Und ich danke dir, dass wir einfach in dir lebendig wurden, Herr, dass wir uns nun deine Kinder nennen dürfen, dass wir im Licht sind, weil du das Licht bist und du in uns lebst, o Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, Herr, dass wir verstehen, Vater, was es bedeutet, im Licht zu wandeln, Herr. Dass wir nicht dahin kommen, indem wir denken, dass wir Dinge nicht tun, weil wir es nicht dürfen, sondern weil wir es aus einer tiefen, persönlichen Beziehung zu dir nicht tun wollen, o Herr, weil wir erkannt haben, wer du bist. Und ich mich einfach deswegen von diesem Ding fernhalte. Bitte zeige uns in unserem Leben, wo wir noch an Dingen Anteil haben, die nicht wohlgefällig sind, Herr, sodass wir Buße tun. Bitte, oh Herr, wecke uns auf aus dem geistlichen Schlaf, wo wir uns befinden, dass du einfach leuchtest, oh Herr, und dass wir einfach dieses Licht für die Menschen da draußen sind. Die Zeit ist begrenzt, die Zeit ist böse. Die Menschen draußen gehen verloren, Herr. Und so, gib uns einen weisen Lebenswandel in dir, oh Herr. Danke, dass wir in dir einfach alles haben, dass du einfach alles bist, Jesus Christus. Danke dafür. Amen.